ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Guten Abend. Mit möglichst wenig Freiheitseinschränkungen, der Lage angepasst, schnell reagieren zu können. Hört sich nach den Freien Demokraten an, sind aber die Worte von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Vor 2 Monaten versprach er eine gute Vorbereitung auf den nächsten Corona-Herbst und Winter. Und kein Durcheinander, sondern klare Regeln. Diese wurden zuerst in der Ampel verhandelt und nun mit den Ländern, die letztlich ja vor Ort entscheiden und die Maßnahmen mit den Kommunen umsetzen müssen. Heute diskutierten die Gesundheitsminister der Länder und der Bundesminister über die Maßnahmen für den 3. Corona-Winter. Doch auch danach sind einige Regeln noch ziemlich unklar. Gabor Hallers berichtet.
Essen gehen einfach so endlich wieder möglich. Aber im Herbst und Winter kann es kompliziert werden. Was ist dann nötig? Maske, Test, Impfung oder nichts davon?
Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass Leute so ein bisschen abstumpfen vor den Regeln. Also, dass man irgendwie den Respekt auch ein bisschen davor verliert.
Dass wieder so eine Entbehrung kommt, dass man nicht in die Restaurants geht, außer man ist geimpft. Dreifach, vierfach, davon halte ich nichts.
Ab Oktober sollen Länder auch für Restaurants eine Maskenpflicht erlassen können, mit Ausnahmen für Getestete, Frischgenesene und Frischgeimpfte. Frisch heißt nicht länger als 3 Monate her. Das bedeutet aber, nötig wäre dann für nicht wenige schon die 4. Impfung. Die gibt es zum Beispiel hier im Wittenberger Impfzentrum. Aber nur für die, die älter als 70 oder Risikopatienten sind, da halten sie sich streng an die STIKO, die Ständige Impfkommission.
Da ist die Verunsicherung schon groß und wir müssen auch oft Leute wegschicken, weil sie eben die Kriterien noch nicht erfüllen. Und es ist ja auch richtig, auf die Empfehlung der STIKO abzuwarten und dann zu impfen, wenn es tatsächlich auch von einem Expertengremium empfohlen wurde.
Die STIKO fühlt sich vom Bundesgesundheitsminister unter Druck gesetzt, denn der wirbt für die 4. Impfung für alle in Absprache mit dem Hausarzt. Bei Weltfernsehen macht ein STIKO-Mitglied klar, was er davon hält, wenn Politiker reinreden.
Es wäre besser, wenn Lauterbach seine Zunge etwas besser in Griff hätte.
Gesundheitsminister Lauterbach, selbst gerade an Covid erkrankt, meldet sich über Twitter. Corona sei keine Kleinigkeit, trotz 4 Impfungen. Vor ein paar Tagen hat er versprochen, gut vorbereitet zu sein auf Herbst und Winter und den Entwurf zum Infektionsschutzgesetz vorgelegt. Heute wurde der mit den Ländern diskutiert, doch die haben noch viele Fragen oder sind genervt vom Streit in der Bundesregierung.
Es ist jetzt das 3. Jahr Pandemie und wir müssen insbesondere, das ist auch ein Wunsch der Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen, dass wir Regelungen finden, die die Menschen noch verstehen, die wissen auch, woran sie sich dann halten können und die sie vor allem auch nachvollziehen können.
Wir merken ja jetzt, dass aus allen Ecken der FDP sofort Fragen kommen, so kann man das nicht machen, das sei nicht die Frage, die dort zu erörtern sei und vieles mehr. Ich muss schon sagen, die Regierungsfähigkeit dieser Koalition ist auch in dieser Frage mehr als in Zweifel zu ziehen.
Gemeint ist zum Beispiel eher Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP. Der sagt, er werde vehement dafür streiten, dass das Infektionsschutzgesetz so nicht umgesetzt wird. Auch die Wissenschaft wünscht sich Änderungen und am liebsten eine Maskenpflicht ohne Ausnahmen. Auf jeden Fall dürfe die Politik nicht suggerieren, dass alle 3 Monate eine neue Impfung nötig sei.
Also das Gefährliche an dieser Botschaft der Maskenpflicht, dieser Ausnahme, ist natürlich, dass die Impfung nur 3 Monate halten würde. Und das ist ja nicht so. Die Impfung soll die Erkrankung verhindern, nicht so sehr die Infektion. Und das schafft die Impfung deutlich länger als 3 Monate. Und deshalb muss man sich nicht so häufig auch impfen lassen.
Essen gehen einfach so wird vielleicht im Winter nicht möglich sein. Doch auch hier im Restaurant möchten sie klare Regeln.
Und dazu spreche ich jetzt mit dem Bundesgesundheitsminister. Guten Abend, Herr Lauterbach.
Guten Abend, Herr Fuest.
Sie waren gerade selbst zum ersten Mal an Corona erkrankt, sind seit heute aber negativ, wenn ich Ihr Twitter-Foto richtig gedeutet habe. Sind Sie wieder ganz fit?
Ganz fit bin ich noch nicht. Ich bin zwar wieder negativ, auch der PCR-Wert liegt weit über 30, sodass ich also nicht mehr als ansteckend gelte. Aber es hat mich doch mehr getroffen, als ich erwartet hatte. Ich bin ja 4-mal geimpft und habe auch noch Paxlovid genommen, aber ich hatte sehr starken Husten, hohes Fieber und es hat schon ein paar Tage richtig, also schwer getan, aber jetzt geht es langsam wieder bergauf.
Herr Lauterbach, wenn jetzt schon Oktober wäre, da beginnen nämlich die neuen Corona-Regeln, dürften Sie als Genesener dann ohne Maske ins Restaurant?
In der Tat, das wäre so. Also die Sonderregel, die wir hier machen, ist die, dass diejenigen, die also frisch geimpft oder frisch genesen sind, dann für 3 Monate lang ohne Maske ins Restaurant. Die Regel ist ganz simpel, diejenigen, die sozusagen ins Restaurant hineingehen, legen die Maske ja meistens ab, wenn sie essen oder trinken. Und dann ist es besser, wenn man frisch geimpft oder frisch genesen ist, da also wirkt dann so eine Regel schützend.
Sie sagen, es soll auch für die frisch Geimpften gelten. Heißt es aber, Sie finden es richtig, wenn sich dann viele alle 3 Monate plötzlich impfen, um weiterhin ohne Maske durchs Leben gehen zu können?
Nein, zunächst einmal, also Maske wird die Regel sein. Also am Anfang werden ja die allerwenigsten frisch geimpft sein. Somit also die allermeisten werden einfach schlicht mit Maske in die Restaurants oder in die öffentlichen Räume hineingehen. Also Maske ist die Regel.
Es gibt die Ausnahme.
Genau, die Ausnahme ist aber nicht so zu verstehen, dass sich dann also dass sich Leute alle 3 Monate impfen lassen sollen. Das ist natürlich abwegig. Erstens ist es medizinisch unsinnig und kann sogar würde falsch wirken. Das kann man nicht wünschen. Und zum Zweiten, wir können froh sein, wenn sich genug Leute überhaupt impfen lassen. Also ein zu häufiges Impfen, das ist derzeit ein Problem, wo wir nicht da Angst haben müssen. Das wird nicht vorkommen.
Das ist Ihre Abwägung also, aber nicht nur aus der FDP gibt es daran Kritik. Auch Ihr SPD-Parteikollege, Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, hält das nicht für eine kluge Regelung. Ziehen Sie diese wirklich durch?
Wir diskutieren natürlich, also zunächst einmal, die FDP hat das ja mit beschlossen. Also ich habe diese Regel ja mit Herrn Buschmann zusammen entwickelt. Und ich glaube, dass daher die FDP zur Regel stehen wird. Wir also hören uns Kritik an. Kritik war zum Teil dahingehend zu hören, dass es schwer zu kontrollieren wäre. Das war auch eine Kritik, die beispielsweise Stefan Weil vorgetragen hat. Aber wir müssen das ja noch vorstellen in der Gänze. Hier ist zum Beispiel vorgesehen, dass man sofort auf der Corona-Warn-App an der Farbe des Impfzertifikats erkennen kann, ob das eine frische Impfung ist oder nicht. So ist es einfacher zu kontrollieren als Regeln, die wir in der Vergangenheit gehabt haben, die auch kontrolliert worden sind, wie zum Beispiel 2G oder 2G+, im Prinzip relativ einfach zu kontrollieren.
Bleiben wir beim Impfen. Die STIKO empfiehlt, dass sich lediglich über 70-Jährige ein viertes Mal impfen lassen sollen. Sie fordern von der STIKO dagegen eine Impfempfehlung für alle Altersgruppen. Können Sie verstehen, dass die STIKO, immerhin eine Institution im Gesundheitssystem, ihre Autorität untergraben sieht?
Naja, ich bin ja auch mit der STIKO im direkten Austausch, auch mit Herrn Mertens. Wir brauchen tatsächlich eine Ansage, wer soll sich impfen lassen und wer nicht. Die kann ja dann also aussehen, wie die STIKO es will, in dem Sinne. Zum Beispiel, also sollen sich auch über 60-Jährige jetzt mit der vierten Impfung impfen lassen, ja oder nein? Das ist etwas, was in Europa so empfohlen wird, was in den Vereinigten Staaten schon lange so empfohlen wurde. Dort geht man jetzt mit der Regelung auf 50 herunter. Wir brauchen einfach eine klare Regelung. Auch die Jüngeren, die müssen wissen, was gemacht wird. Das kann ja von mir aus dann auch so aussehen, dass man sagt, dass da nur im Ausnahmefall die vierte Impfung also empfohlen wird, zum Beispiel für diejenigen, die Vorerkrankungen haben, aber jeder muss eine Empfehlung haben. Für jeden muss es eine Botschaft geben. Darauf habe ich hingewiesen.
Auf eine Empfehlung wollen wir auch jetzt noch schauen. Unsicherheit herrscht nämlich bei vielen aktuell auch beim Impfstoff. Die Frage ist, auf den neuen warten, der besser gegen Omikron helfen wird, oder jetzt den bisherigen nutzen?
Also bei Menschen, die älter sind oder Risikofaktoren haben, rate ich selbst ganz klar, übrigens in Übereinkunft mit der STIKO dazu, dass man sich jetzt impfen lässt, die vierte Impfung jetzt abholt, weil wir haben dort große Impflücken. Und wenn die neuen Impfstoffe kommen, beispielsweise Ende September, Anfang Oktober, das ist einfach noch zu lange hin bei der hohen Inzidenz, die wir derzeit haben. Zumal, worauf es bei älteren Menschen ja auch ankommt, ist, dass die Impfstoffe vor schwerem Verlauf und vor Tod schützen. Das tun die jetzt vorhandenen Impfstoffe bereits. Bei jüngeren Menschen kann es durchaus Sinn machen, also dass man noch etwas zuwartet, weil die Impfstoffe, die wir dann erwarten, die werden dann zumindest für eine Zeit lang, vielleicht für 3 Monate, haben wir eben darüber gesprochen, auch vor einer Ansteckung schützen. Aber bei Älteren und bei Menschen mit Risikofaktoren würde ich auf jeden Fall zur jetzigen Impfung raten. Da kann man sonst einen Fehler machen, den man teuer bezahlt.
sagt der Bundesgesundheitsminister. Danke für das Gespräch, Karl Lauterbach.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch habe ich am Abend geführt. Du musst sauer und unheimlich verärgert sein, wenn du verlierst. Das sagte einst das Vorbild von Donald Trump, der frühere US-Präsident Richard Nixon, der heute vor 48 Jahren sein Amt verlor nach dem Watergate-Skandal. Und Trump ist verärgert, seitdem er seine Wiederwahl verloren hat. Bis heute behauptet er, die Wahl sei manipuliert worden. Hinter all dem stecke Joe Biden, der aktuelle Präsident. Und so behaupten seine Anhänger auch seit der vergangenen Nacht, dass Bidens Leute hinter der Razzia auf seinem Anwesen in Florida stecken. Das FBI überraschte Trump am Abend mit der Durchsuchung seines Wohnsitzes Mar-a-Lago. Etwas, was es selbst zu Watergate-Zeiten nicht gegeben hat. Torben Burgers berichtet.
FBI-Agenten, die das Privathaus eines ehemaligen Präsidenten durchsuchen, das ist selbst für amerikanische Verhältnisse ein historisch einmaliger Vorgang. Kistenweise soll Donald Trump in seinem Anwesen brisante Dokumente gehortet haben, unter anderem Briefwechsel mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. Trump selbst war zum Zeitpunkt der Razzia in New York. In einer Telefonschalte mit seiner Parteifreundin Sarah Palin nannte er die Durchsuchung sarkastisch einen weiteren Tag im Paradies. Another day in paradise. This was a strange day. Bereits Anfang des Jahres waren in Mar-a-Lago zahlreiche Kartons mit Dokumenten sichergestellt worden. Dabei hätte Donald Trump sie laut Gesetz nach seiner Amtszeit ans Nationalarchiv abgeben müssen. Darüber hinaus veröffentlichten US-Medien heute diese Fotos. Sie sollen Papierschnipsel zeigen, die Trump offenbar in seiner Toilette entsorgen wollte. Streng geheime Dokumente, die einfach ungesichert herumliegen, stellen eine große Gefahr für die nationale Sicherheit dar. Bei seinen Anhängern löste die Razzia in Trumps Anwesen Empörung aus. Sie vermuten dahinter eine Verschwörung der Justizbehörden, um Trump von einer erneuten Präsidentschaftskandidatur abzubringen. Die Razzia war falsch. Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Anlass dafür gab. Das ist reine Schikane. Sie wollen ihm was anhängen, werden aber nichts finden. Er ist der ehrlichste und beste Präsident, den wir je hatten. Auch hochrangige Republikaner verurteilten die Hausdurchsuchung heute als politische Kampagne der Demokraten und drohten damit, nach den Kongresswahlen im Herbst gegen das US-Justizministerium vorzugehen. Das FBI ist auf dem Holzweg, wenn es um Trump geht. Das unstillbare Verlangen, Donald Trump und seine Familie zu zerstören, ist frustrierend. Ungemach droht Donald Trump auch an anderer Stelle. Ein Berufungsgericht entschied heute, dass seine Steuerunterlagen an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses weitergegeben werden können. Dagegen wehrt sich der 76-Jährige seit langem. Durch seinen offenbar laxen Umgang mit Schriftstücken könnten ihm mehrere Jahre Haft und ein Verbot für die Ausübung öffentlicher Ämter drohen. Experten halten das aber eher für unwahrscheinlich. Meiner Einschätzung nach wird dieses Verfahren seine erneute Kandidatur nicht verhindern, selbst wenn er verurteilt wird. Das entsprechende Gesetz wurde noch nie auf einen solchen Fall angewendet. Offizielle Statements zu der Hausdurchsuchung gab es heute nicht. Weder das FBI noch das Justizministerium wollten sich äußern.
Und am FBI-Hauptquartier steht jetzt unsere Washington-Studioleiterin Gudrun Engel und ordnet für uns ein. Gudrun, hat diese Razzia das Zeug, Trumps mögliche erneute Kandidatur für die Präsidentschaft 2024 zu verhindern?
Naja, wahrscheinlich eher im Gegenteil. Zumindest gehen alle politischen Beobachter davon aus, dass diese Razzia und auch das Steuerurteil, das wir gerade im Beitrag gesehen haben, Trump eher noch in seiner Wut und in seiner Rage anstacheln, bald seine Kandidatur tatsächlich zu erklären. Er hat auch auf seinem eigenen Social-Media-Portal Truth Social ein Video veröffentlicht, direkt nach der Razzia, das ebenfalls wieder mit Andeutungen gespickt ist, die eben darauf hindeuten, dass er bald seine Kandidatur erklären könnte. Tja, und ist das ungewöhnlich? Naja, also es gibt tatsächlich viele Präsidenten hier in den USA, gegen die das FBI schon einmal ermittelt hat. Es gab auch schon Präsidenten, die bereits vorbestraft waren, als sie ins Amt gewählt wurden. Und auch Trump hat ja noch viele andere Verfahren laufen. Es gibt 8 Zivilklagen gegen ihn als Geschäftsmann. Es gibt 9 Verfahren gegen ihn, die laufen im Zusammenhang mit seiner Präsidentschaft. Er hat 2 Amtsenthebungsverfahren bereits naja, überstanden. Das heißt, das ist tatsächlich offenbar für die Wähler in den USA nicht so wichtig. Und das Gesetz, um das es jetzt geht, weshalb das FBI hinter mir jetzt eben ermittelt, dieses Dokumentengesetz, das haben wir tatsächlich Richard Nixon zu verdanken, der ja vor 48 Jahren zurückgetreten ist aufgrund der Watergate-Affäre. Und danach wurde eben dieses Dokumentengesetz eingeführt, um das es jetzt geht.
Ja, und viele Anhänger Trumps gehen davon aus, dass diese Untersuchung gestern ihren Kandidaten trotzdem stoppen sollte. Hat die Razzia die Trump-Unterstützer jetzt erst richtig mobilisiert?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Wir haben Unterstützer-Demos gesehen, sowohl in Florida als auch in New York. Und auch viele seiner Parteifreunde haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, damit hat die Justiz den Bogen auf jeden Fall überspannt.
Danke nach Washington, Gudrun Engel. Olaf Scholz hat es mal offen zugegeben, dass er nicht der große Fußballfachmann sei, nur bei großen Turnieren. Da ist er Fußballfan, also auch kürzlich bei der für die deutsche Mannschaft so knapp verlorenen Europameisterschaft. Und er wollte es nicht nur bei dem symbolischen Foto in der Kabine belassen, sondern wurde zum Lobbyisten der Fußballerinnen. Sie sollten endlich so viel verdienen wie ihre männlichen Kollegen. Davon ist der deutsche Profifußball noch Spiellängen entfernt. 60.000 Euro hätten die Frauen bei einem Turniersieg in England vom DFB bekommen. 400.000 Euro die Männer wären sie 2021 Europameister geworden. Und der Durchschnittsverdienst in den Bundesligen klafft auch weit auseinander. Der lag 2017 bei den Frauen bei 36.295 Euro pro Jahr, bei den Männern fast 40 Mal so hoch, bei 1,4 Millionen Euro. Nun sagen manche, diese Gehaltslücke sei gerechtfertigt, schließlich spielten die Männer auch viel mehr Geld ein. Bei den Frauen gingen im Schnitt gerade mal 846 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien, bei den Männern waren es mehr als 43.000. Und dennoch, bei der Bezahlung passt was nicht zusammen, findet der Kanzler und machte das auch heute bei seinem Besuch in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main deutlich. Alex Jakubowski.
Wenn der Bundeskanzler kommt, dann muss es schon um eine wichtige Sache gehen beim größten Fußballverband der Welt, dem DFB. Ein Austausch sollte es sein über die Nachwuchsförderung, den Fußball im Allgemeinen und im Besonderen dem Frauenfußball. Auslöser die Twitter-Nachricht des Kanzlers während der EM vor wenigen Wochen. Darin forderte Olaf Scholz, Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Und auch heute blieb er dabei.
Ich habe den Vorschlag gemacht und bin sehr dankbar dafür, dass die Bereitschaft besteht, diese Frage zu diskutieren und sich zu überlegen, wie das in Zukunft sein soll.
Die Debatte ist in vollem Gang. Wie kann der Frauenfußball besser gefördert werden? Wie kommt man dahin? Eine längst überfällige Debatte, meint auch Martina Knief, die seit 1990, seit dem ersten Spiel in der Frauenbundesliga, über Frauenfußball berichtet.
Er braucht eine große Debatte um dieses Equal Pay. Das heißt nicht, dass jetzt auf einmal Millionen Gehälter bezahlt werden, aber dass man drüber spricht und dass man drüber nachdenkt.
Das sieht im Übrigen auch die Bundestrainerin so. Sie fordert kein Equal Pay, sondern Equal Play, also gleiche Rahmenbedingungen.
Dass alle zusammenarbeiten, Medien, Verbände, Vereine, dass wir wieder mehr Mädchen kriegen, Talentgerechtigkeit, aber auch strukturelle Themen müssen wir anfassen. Grundgehälter in der Frauenbundesliga etc. pp.
Wie unterschiedlich die Bedingungen sind, zeigt sich etwa am Erstligisten Werder Bremen. Vollprofis sind die Spielerinnen nicht, arbeiten oder studieren nebenbei. Wenn sie zum Training kommen, sind sie bereits umgezogen. Ihnen geht es weniger um Geld, sondern um bessere Trainingsbedingungen.
Dass wir vor allem Kraftraum haben, der muss gar nicht uns alleine gehören, aber der muss zumindest genügend groß sein, dass jede Spielerin vorm Training dort zumindest sich aktivieren kann.
Wir sind eigentlich immer grundsätzlich ab Oktober auf Kunstrasen. Das ist schlecht, das ist eine schlechte Bedingung.
Um das zu ändern, sei aber mehr Geld nötig, meinen Vereine und Verband. Nur das wird nicht erwirtschaftet. Zu wenig Zuschauer, zu wenig Einnahmen. Längst wünschen sich die Spielerinnen mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz. Und langsam ist der Frauenfußball auf dem Weg dorthin.
Wir von der ARD übertragen das erste Spiel nach der EM zur Primetime. Das ist ein Riesenschritt. Die Einschaltquoten waren über 20 Millionen bei der ARD. Das zeigt, dass die Leute Interesse an diesem Sport haben. Wenn sie dann auch in die Stadien der Frauenbundesliga gehen, dann ist damit eine ganze Menge getan.
Aber da ist eben der Unterschied noch mindestens so groß wie bei den Gehältern. Der Zuschauerschnitt in der Frauenbundesliga lag zuletzt bei knapp 850 Besuchern pro Spiel. und ist damit weit entfernt von den ausverkauften Stadien bei der EM.
Gleiche Bezahlung von Männern und Frauen im Profifußball. Dazu hat Sportschau-Moderatorin Jessie Wellmer vom Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Meinung.
Tja, ist das jetzt eine geniale Flanke von Scholz oder doch eher ein Schlenzer ins Leere? Klar, Fußballerinnen freuen sich über Aufmerksamkeit, auch über die des Bundeskanzlers und vielleicht sogar besonders, weil Olaf Scholz bisher ja nicht gerade als ekstatischer Fußballfan bekannt war. Wichtig wäre allerdings für den weiteren Spielverlauf, wenn Scholz nicht nur dieses eine Mal mitspielen würde, sondern weiterhin öffentlich Pressing betreiben würde, auch wenn das nicht immer seine Art ist. Sicher hat ja auch er bemerkt, wer den meisten Realitätssinn in Geldfragen besitzt. Die Fußballerinnen selbst. Die wissen auch, dass der Männerfußball eine der größten Geldmaschinen der Sport- und Unterhaltungswelt ist und mit nichts vergleichbar, nicht mit den Frauen und auch nicht mit anderen Sportarten. Natürlich, es geht um Geld. Und ich halte es einfach für zeitgemäß, dass der DFB seinen Nationalspielerinnen gleiche Prämien zahlt wie den Männern. Das ist eine politische Frage, da hat der Kanzler schon recht. Aber Prämien bei Turnieren alle paar Jahre sind das eine. Was ist mit dem Alltag? Wenn es darum geht, dass der Trainingsplatz unbespielbar und in der Eistonne kein Eis mehr ist, dass Zweitligaspielerinnen nebenher arbeiten gehen müssen und dass die Frauen-Bundesliga während der Männer-WM in Katar weiterspielt und damit komplett unter der Wahrnehmungsschwelle der Öffentlichkeit. Was garantiert mehr bringt als der nervige Vergleich zum immer weiter wegdriftenden Männerfußball? Gehen Sie doch im September, wenn die neue Saison beginnt, einfach mal zu einem Frauen-Bundesliga-Spiel. Nehmen Sie Ihre Kinder oder Enkel mit und sagen, guck mal, da spielt die aus der Nationalmannschaft. Cool, was die geschafft hat, oder? Willst du auch? Ja, und auch der Bundeskanzler, um mal wieder so richtig aus sich herauszugehen, könnte mal um die Ecke bei Turbine Potsdam vorbeigucken. Denn Frauenfußball braucht weder politische Eintagsfans noch die ewigen Männervergleiche. Er braucht ein Publikum und eine Lobby.
Die Meinung von Jessie Wellmer. Wir schauen in die Ukraine, wo derzeit kaum eine Stadt so unter Beschuss steht wie die Hafenstadt Mykolaiv. Kein Tag vergeht ohne neue Angriffe. Häuser werden zerbombt, Menschen sterben und das Trinkwasser ist knapp. Schon mehrfach haben die Russen versucht, Mykolaiv einzunehmen, bisher vergeblich. Die Hafenstadt ist von besonderer strategischer Bedeutung. Sie liegt direkt an der Hauptroute nach Odessa, der Metropole mit dem größten und wichtigsten Hafen am Schwarzen Meer. Und in Mykolaiv ist es nicht anders als überall in diesem Krieg. Es sind die Kinder, die ganz besonders leiden. Xenia Böttcher.
Eigentlich wollte uns Lyubov Sevchuk die Schäden vom letzten Raketenangriff zeigen. Die Löcher in der Metalltür, die zerbrochenen Fenster am Kinderkrankenhaus. Ich habe in meinem Büro Granatsplitter, die wir aus den Betten der Kinder geholt haben. Doch so weit kommen wir nicht. In den Keller. Luftalarm. 5, 6, 7. Oma Julia zählt ruhig mit ihrer Enkelin die Treppenstufen. Alles soll für die Dreijährige wie ein Spiel wirken. Milenka soll nicht merken, wie bedrohlich die Situation ist. Die Geräusche der Sirene sind für das Mädchen normal. Für ihre Oma nicht. 6, 7 Mal am Tag Alarm. Und dann müssen wir mit den kranken Kindern in den Keller. Das ist unwürdig. Die Kinder im Keller haben Lungenentzündungen, Infekte und Fieber, genau wie die neueste Patientin. Trotz Lebensgefahr sind die Eltern ins Krankenhaus geeilt. Auf der Fahrt habe ich die ganze Zeit gebetet. Und Gott hat uns beschützt. Er hat uns alle beschützt. Stimmt doch, oder? Lyubov ist die Chefin des Kinderkrankenhauses. Vor den Dreharbeiten sagte sie zu uns, ihr könnt gerne kommen, wenn das Krankenhaus bis dahin noch steht. So ist die Lage. Hier stehen wir und es ist Luftalarm. Wo fliegt die Rakete hin, das weiß niemand. Wir sind Geiseln dieser Situation und müssen ausharren. Wir sitzen hier, Entschuldigung, wie auf der Schlachtbank. Was ist, wenn die Rakete hier einschlägt? Die ersten Minuten sind alle still. Wird es gleich zu einer Detonation kommen? Das Leben sei so kaum auszuhalten. Viele ihrer Männer sind an der Front. Ihre Heimat verlassen wollen sie nicht. Wir haben nur ein Zuhause. One finish. Eine Stunde haben sie im Keller verbracht und sind froh, als es endlich Entwarnung gibt. Jeden Tag gibt es Alarm und Luftangriffe. Jederzeit kann es an jedem Ort zu Explosionen kommen. Die Ziele scheinen unberechenbar. Angelika ist 14 Jahre alt. Zu gut kann sie die Angriffe beschreiben, die meist nachts erfolgen, dann, wenn man am verwundbarsten ist. Seit dem Krieg leide sie an Herzproblemen. Sie klingen alle anders. Die einen sind wie ein Pfeifen. Dann gibt es die Artillerie. Es gibt unglaublich laute Explosionen. Es sind schreckliche Geräusche. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Alles wird gut. Auch Lyubow hofft, dass sich das Blatt zugunsten der Ukraine wendet. So oder so will sie für die Kinder in Mykolaiv die Stellung halten, bis zum Schluss.
Auf der annektierten Halbinsel Krim machen manche Russen Urlaub. So weit weg schien ihnen der Krieg dort zu sein. Doch heute kam es etwa 200 Kilometer von der Front entfernt zu gewaltigen Explosionen. Und damit beginnen die Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
Die Detonationen ereigneten sich auf der russischen Luftwaffenbasis Saki in der Nähe des Badeortes Jevpatoria. Nach russischen Behördenangaben gab es einen Toten und mehrere Verletzte. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es sei Munition für Kampfflugzeuge explodiert. Der Stützpunkt sei aber nicht beschossen worden. Die Flugzeuge selbst seien intakt geblieben. Von der Ukraine hieß es, man könne zur Ursache der Explosionen nichts sagen. Europa bereitet sich angesichts hoher Energiepreise und gedrosselter Liefermengen aus Russland auf einen Gasmangel vor. Seit heute gilt ein EU-Notfallplan. Demnach sollen alle 27 Mitgliedstaaten zwischen August und März ihren Gasverbrauch freiwillig um 15% senken. Wie sie das machen, ist ihre eigene Sache. Deutschland zum Beispiel setzt zur Stromproduktion wieder mehr auf Kohle. Außerdem sollen öffentliche Gebäude nicht mehr so stark geheizt werden. Eine staatliche Kampagne soll zum Energiesparen aufrufen. Wegen des ausbleibenden Regens und der dadurch weiterhin niedrigen Pegelstände auf dem Rhein gibt es erneut Beeinträchtigungen im Frachtverkehr. Ökonomen halten es deshalb für noch wahrscheinlicher, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleitet. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die Binnenschifffahrt transportiert nur 6% aller Güter, doch für Kohle, die aktuell Erdgas ersetzen soll, ist es der wichtigste Transportweg. Ein großes Problem, denn Schiffe auf dem Rhein können derzeit nur ein Drittel der Ladung transportieren, da sie sonst auf Grund laufen. Fehlt Kohle, wird weniger Strom produziert. In der Industrie drohen Produktionskürzungen. Die Frachtkosten steigen. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland könnte dadurch um ein Viertel bis einen halben Prozentpunkt geschmälert werden. Beim Niedrigwasser 2018, das 132 Tage dauerte, brach das Bruttoinlandsprodukt in der Spitze um 1,5% ein. Aktuell greifen am Rhein gelegene Firmen wie Evonik und ThyssenKrupp auf ihre Lagerbestände zurück. Die Versorgung sei erstmal gesichert. Doch in ganz Europa herrscht Wassermangel, wird Wasser teils rationiert.
RB Leipzig hat Nationalstürmer Timo Werner zurück in die Fußball-Bundesliga geholt. Der Pokalsieger einigte sich mit dem FC Chelsea auf einen Wechsel. Bei den Engländern kam der 26-Jährige zuletzt häufig nur noch als Reservist zum Einsatz. Für die Rückholaktion muss Leipzig nach Medienberichten rund 20 Millionen Euro plus Boni zahlen.
Im Winter macht sich immer schnell Mitleid breit, wenn Bilder frierender Menschen zu sehen sind, die auf der Straße leben müssen. Aber haben Sie Bilder vor Augen von obdachlosen Menschen im Sommer? Die Hitze macht vielen nämlich genauso zu schaffen, vor allem in der großen Stadt, wo Asphalt und Beton sich massiv aufheizen. Für Frauen und Männer ohne Wohnsitz gibt es da kaum ein Entkommen. Sie brauchen also auch in diesen Tagen Hilfe. Und die kommt. Mittendrin in der heißen Stadt aus einem Bus, der eigentlich an kalten Wintertagen unterwegs ist und jetzt in Frankfurt am Main kurzerhand umfunktioniert wurde. Franco Foracci.
Weit über 30 Grad sind es draußen. Schon wieder ein Hitzetag. Der Kältebus rückt aus, der jetzt zum Hitzebus geworden ist. Elfi Ilkmann-Weiß und Johannes Häuser sind Sozialarbeiter beim Frankfurter Verein. Sie machen sich Sorgen um die Obdachlosen. Sie sind unterwegs, suchen ihre Schützlinge, die sie vom Winter her schon kennen. Viel zu heiß, vor allem für die, die draußen leben. Die beiden bringen Wasser und kümmern sich.
Der Kältebus.
Ja. Ist mal tagsüber da mit Wasser.
Ja, das ist nett. Ja.
Gelle?
Danke.
Bei über 30 Grad sitzt er viel zu dick angezogen auf der Bank. Gerald Modebach sei das gewohnt, sagt er. Aber es könnte gefährlich werden. Die beiden bitten ihn, in den Schatten zu gehen und viel zu trinken. Er hatte daran noch nicht gedacht heute, sagt er selbst.
Das ist mir gar nicht so genau direkt aufgefallen, dass das so schlecht war. So heiß war es ja eigentlich schon nicht. Aber das wird noch schlechter diesmal. Heißer wird's noch.
Er lebt schon 20 Jahre in der Parkanlage an der Alten Oper. Etwa 80 Wohnsitzlose übernachten in Frankfurt auf der Straße. Mitten in der Hitze wollen die beiden so viele treffen wie nur möglich, um zu schauen, ob sie nicht nur Wasser, sondern auch medizinische Hilfe brauchen, wenn sie denn zu finden sind.
Er ist weg, du, ich glaub's nicht. Heute Morgen saß er noch hier.
Manche sind versteckt, manche ganz offen zu sehen. Die beiden fahren quer durch die Stadt. Nach 2 Stunden wird es draußen immer drückender. Viele sind schlecht ausgerüstet, nicht nur mit Getränken. Wie diese beiden Ungarn. Trotz Hitze können die Böden in der Nacht nämlich ziemlich kalt werden. Die 2 fragen nach.
Wollen Sie Schlafsack und Unterlage? Ja. Ja, wir holen mal.
Gut, dass im eigentlichen Kältebus auch Isomatten und Schlafsack immer mitfahren. Die 2 bekommen auch welche. Gegen Abend wird's immer heißer. Einige, die nicht gefilmt werden wollen, lehnen ihre Hilfe auch mal ab. Das macht jedes Mal betroffen, sagen sie.
Ich finde es halt besser, er hätte Wasser angenommen, logischerweise, weil ich denke, er braucht Wasser. Leider hat er derzeit nur ein alkoholisches Getränk dort stehen. Das finde ich jetzt natürlich nicht so doll, aber ich kann ihn ja nicht zwingen.
Der Mann sah verwirrt aus. Ein Streetworker soll später noch mal vorbeischauen. Von den Schicksalen wissen die beiden oft wenig. Sie wollen nur helfen und nicht bedrängen. In einem Park sitzt jemand, der um Wasser bittet. Er sieht nicht wohnsitzlos aus, hat Arbeit, sagt er. Deswegen lieber anonym. Heute hat er noch nichts getrunken.
Ja, Wasser sehr gut.
Aber Sie arbeiten, ne?
Ja.
Und schlafen ab und zu hier draußen?
3 Monate, ich schlafe da draußen.
3 Monate. Die beiden geben den 35-Jährigen noch Tipps, wo er sich um eine kleine Wohnung noch bemühen könnte. Mit ihrer Tagesbilanz sind sie zufrieden.
Die Leute, die wir angetroffen haben, hatten jetzt keine Anzeichen von der Dehydrierung. Also von daher denke ich mir, jetzt alles in Ordnung. Ansonsten hätten wir auch gleich weitere Hilfen geholt. Und ich weiß von keinem Hitzetoten jetzt in unserem Personenkreis. Also wir hoffen mal, dass so bleibt.
In den nächsten Tagen werden sie immer wieder ausrücken, um die Obdachlosen in Frankfurt bei der Hitze mit vielen Getränken zu versorgen. Dann wird der Kältebus wieder zum Hitzebus.
Und ob wir wollen oder nicht, heiß wird es auch morgen wieder, Claudia.
Ja, wird es. Und es wird sogar noch ein bisschen heißer als heute. Das heißt, die Temperaturen steigen morgen und übermorgen noch mal so 1-2 Grad an, was den Rhein entlang zum Beispiel oder im Rhein-Main-Gebiet bedeutet, um die 34 Grad. Und dementsprechend bleibt es natürlich auch trocken, kaum Wolken vorhanden. Deswegen sinken auch die Pegel von Flüssen, aber auch Seen immer weiter. Hier heute beispielsweise Konstanz. Der Pegel im Moment bei 3,16 Meter. Rekord war bisher 2,26 Meter, 1858, schon eine ganze Weile her. Also man sieht schon, dass sehr viel Wasser aus dem Bodensee raus ist. Viel schlimmer aber sieht es im Moment noch am Rhein aus. Und wir haben ja eben auch schon Bilder in den Nachrichten gesehen. Das ist beispielsweise der Rhein bei Bonn. Und da sind wir jetzt schon fast auf einer Rekordtiefe. 100 Zentimeter ist der Pegel im Moment. 1,81 Meter ist der bisherige Rekord vom 22.10., also erst spät im Jahr, Oktober 2018. Aber die nächsten Tage kommt kein Regen dazu. Das heißt, bis Ende der Woche wird der Pegel dort noch mal 10 bis 20 Zentimeter niedriger sein als im Moment. Also wir bräuchten dringend Wasser von oben. Das kommt aber nicht. In der Nacht gibt es kaum Wolken. Das heißt, höchstens mal so ein paar hohe Schleierwolken oder Quellwolken vom Abend, die aber dann mehr und mehr in der Nacht in sich zusammenfallen. Sie sehen auch morgen tagsüber so gut wie keine einzige Wolke am Himmel. Dementsprechend wird es auch wieder sehr heiß. Die Temperaturen jetzt in der Nacht gehen runter auf Werte von meist 19 bis 8 Grad, 8 Grad Schleswig-Holstein oder auch in den höheren Lagen. Morgen Nachmittag geht es dann wieder hoch an der Küste auf so 22 bis 25 Grad, je nachdem, ob es Seewind gibt oder nicht und wo man sich gerade aufhält. Sonst sind es meist 29 bis 33 Grad. Die nächsten Tage wird es noch ein bisschen heißer. Am Donnerstag 22, 33 Grad im Westen, Freitag 34 Grad. Da kann es dann im Südosten Bayerischer Wald, Südosten Bayerns auch zu ersten und einzelnen Hitzegewittern kommen.
Danke für den Überblick, Claudia Kleinert. Und das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit dem Sommerkino im Ersten und dem französischen Spielfilm Der Rosengarten von Madame Vernet. Wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Alina But und ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Tschüss.